Heute ist Montag, der 14. Dezember. Heute geht's abwechslungsreich weiter. Der Prophet, ja, der mutet uns einiges zu. Jesaja 65, die Verse 1 bis 16. Neue prophetische Impulse. Und es beginnt damit, dass Gott spricht. Und ich finde, das fängt gut an. Ich ließ mich suchen von Leuten, die nicht nach mir fragen. Ich ließ mich finden von Leuten, die nicht nach mir forschen. Ich sprach, hier bin ich. Hier bin ich. Zu einem fremden Volk, obwohl keiner von ihnen meinen Namen rief. Ja, solche Zeilen berühren mein Herz. Was für eine Bewegung von Jahwe hin zu den fremden Menschen. Zu Leuten, die ihn gar nicht suchten. Das spricht für seine Liebe und auch Ungeduld. Er wartet nicht darauf, dass wir ihn suchen, um uns dann entgegenzukommen. Nein, er macht sich schon auf den Weg zu uns, bevor wir uns überhaupt erst auf den Weg zu ihm machen. Das begeistert mich. Das erobert mein Herz. Was für ein Gott! Und wie verhält sich Yahweh zu seinem eigenen Volk? Ja, das wird uns jetzt bis Vers 7 beschrieben und es startet so. Täglich breitete ich meine Arme aus einem aufsässigen Volk entgegen, Leuten, die auf einem Weg gingen, der nicht gut war, ihren egozentrierten Gedanken hinterher. Okay, egozentriert, das kommt von mir. Die eigenen Gedanken, so heißt es, wörtlich, das ist aber zu schwach übersetzt. Denn den eigenen Gedanken zu folgen, ist heute sehr, sehr missverständlich. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Die laufen aber nicht nur ihren eigenen Gedanken hinterher, sondern die drehen sich um sich selbst. Aber auch ihnen wendet sich Yahweh in Liebe zu, täglich, mit offenen Armen. Fantastische Bilder. Ja, aber es geht weiter. Es kommt ein Schlag ins Gesicht. Vers 3. Das Volk, das mich tagtäglich ins Angesicht beleidigt, durch die Opfermahle, die sie in meinem Garten feiern, in meinen Gärten feiern. Und auf Ziegelsteinen bringen sie Rauchopfer dar. Sie sitzen in Gräbern und an geheimen Plätzen übernachten sie. Essen Schweinefleisch und die Töpfe sind voll Ekelbrühe. Ja, das steht da, das kommt nicht von mir. Die Verse reichen erstmal. Ich finde das Wort Ekelbrühe klasse. Damit ist eine Suppe gemeint, gekocht mit unreinem Opferfleisch, also dicke Rippe vom Schwein, oder Fischsuppe oder irgendwas mit Muscheln und Krabben. Da haben einige aus dem Volk Gottes eine Grillparty für heidnische Gottheiten mitgemacht. Und das nicht aus Versehen. Das Sitzen in den Gräbern bezeichnet die Nähe zu den Toten. Die hat man nicht aus Verehrung und Respekt aufgesucht, sondern um die anzuzapfen. Man will mit ihrer Hilfe etwas über die Zukunft herausbekommen. Toten- und Geisterbefragung. Mit dem Ziel, den eigenen Profit zu steigern. Denn man dreht sich nur um sich selbst. Wer sowas macht, der sagt dann, Vers 5, bleib, wo du bist, nähere dich mir nicht, denn ich bin heilig für dich. Also ich würde heilig in Anführungsstrichen setzen. Die sind abgehoben, die halten sich für frömmer, für heiliger, für erfolgreicher. Auf jeden Fall halten sie für was Besseres als die übrigen einfachen Yahweh-Gläubigen. Und wie reagiert Yahweh darauf? Im Vers heißt es weiter, diese Leute sind Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag lang brennt. Ja, die gute Nachricht sagt es dir so, diese Leute haben meinen Zorn herausgefordert, er brennt wie ein Feuer, das nicht erlischt. Ja, ist zwar verständlich, aber schade, dass die Nase fehlt. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht würde Gott heute einen dicken Hals kriegen. oder er fände das alles einfach nur zum Kotzen. Wie geht es weiter? Vers 6. Schau, vor mir ist es aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen, bis ich zurückgezahlt habe. In ihren Schoß hinein zahle ich zurück, eure Verfehlungen und die Verfehlungen eurer Ahnen. Allen gemeinsam, spricht Gott, denen, die auf den Bergen Rauchopfer bringen und mich auf den Hügeln schmähen. Ich messe ihnen ihre Taten erstmalig zu und in ihrem Schoß hinein. Ja, was heißt das denn? Also, ja, im Klartext heißt das erstmal, die Vergehen werden von Gott nicht vergessen. Er schweigt nicht dazu. Jede Tat hat seine Folge. Ja, und dann ist da mehrmals diese komische Formulierung, in ihren Schoß oder in ihren Busen zahle ich zurück. Ja, also das meint, dass jede böse Tat genau die entsprechende Folge nach sich zieht, die dazugehört. Es geht also um einen Ausgleich. Taten und Folgen entsprechen einander. Es gibt keine überhöhte Bestrafung, aber auch kein Augenzudrücken. Ja, in Vers 8 setzt Yahweh zu einer neuen Rede an. Und er benutzt eine Volksweisheit, die in der guten Nachricht am besten wiedergegeben wird. Wenn jemand eine kümmerliche Weintraube findet, sagt man zu ihm, wirf sie nicht weg. Es ist noch etwas Gutes daran. So werde ich an meinen Knechten handeln, damit ich nicht alle verderbe. Das ist ein Hoffnungsbild. Selbst kümmerliche Weintrauben bewahrt er, um mit ihnen weiterzumachen. Ja, manchmal fühle ich mich auch wie so eine kümmerliche Weintraube. Aber das Bild sagt auch, dass nicht alle aus dem Volk auf falschen Wegen gehen. Und denen gelten die Zukunftsbilder, die jetzt kommen. Vers 9. Dann werde ich aus Jakob Nachkommen hervorgehen lassen und aus Juda Erben meiner Berge. Erben sollen die, die ich ausgesucht habe, meine Knechte. Sie werden dort wohnen. Dann wird die Scharon-Ebene zu einer Schafweide werden und das Tal Achor zu einem Lager für Rinder, für mein Volk, das mich sucht. Ja, Gott macht mit denen weiter, die nach ihm suchen. Das ist eine Differenzierung im Volk Gottes. Nicht mit allen pauschal, sondern, so werden sie genannt, seine Knechte. Und das sind die, die eben nicht den anderen Götzen hinterherlaufen und ihnen opfern. Und die, die sich nach Yahweh ausrichten, die werden sicher und wohlhabend im Land leben. Schafe in der Scharon-Ebene und Rinder im Tal Achor. Und die anderen? Ja, zu denen gibt es auch einen Text. Vers 11 und 12. Aber ihr, die ihr Gott verlasst, die ihr meinen heiligen Berg Zion vergesst, die ihr dem Glücksgott Gad, gemeint ist der Planet Jupiter, einen Opfertisch bereitet und dem Schicksalsgott Meni, das ist der Planet Venus, den gemischten Weinkrug voll einschenkt, euch teile ich dem Schwert zu. Kniet euch alle wie Opfertiere zur Schlachtung hin. Denn als ich rief, antwortete ihr nicht. Ich sprach, aber ihr hörtet nicht. Ihr tatet, was in meinen Augen schlimm ist, was mir nicht gefällt. Das habt ihr euch ausgesucht. Die bösen Taten ziehen böse Folgen nach sich und die werden natürlich in drastischen Bildern beschrieben. Das soll abschrecken. Wer dem nichts opfert, den Götzen opfert, und in einen bösen, korrupten, egoistischen Lebensstil abrutscht, der wird selbst zum Opfer werden. Es läuft eine Scheidung im Volk Gottes. Es läuft auf eine Scheidung im Volk Gottes hinaus. Die Knechte Jahwes werden leben und die anderen aus dem Volk Gottes werden untergehen. Warum? Weil sie sich den Untergang durch ihre Taten gewählt haben. Wie sehr Jahwe seine Leute auf die Seite des Lebens ziehen will, auf seine Seite, weg von den verhängnisvollen Götzen und Nichtsen, das beschreibt Vers 13. Deshalb, so spricht Jahwe, der Herrscher über alles, schau, meine Knechte sollen essen, die anderen aber sollen hungern. Schau, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt dürsten. Schau, meine Knechte sollen sich freuen, ihr aber sollt in Schande gestürzt werden. Das wird uns zur Wahl vor Augen gemalt. Und so geht es weiter, Vers 14. Schau, meine Knechte sollen jubeln vor Herzensglück, aber ihr sollt um Hilfe schreien vor Herzeleid und klagen, weil eure Lebenskraft zerbricht. Euren Namen überlasst ihr den von mir Erwählten, meinen Knechten zum Fluch. Der lautet, Gott der Herrscher soll euch töten. Die Knechte Gottes dagegen bekommen einen neuen Namen. Tja, also der Name der korrupten Götzendiener, der wird zum Fluch. Und der Name der Knechte Gottes wird ein neuer Name sein. Das steht für Ehre. Ja, der Fluchsatz macht den krassen Gegensatz zwischen diesen beiden Menschengruppen deutlich. Das wirkt natürlich alles sehr befremdlich. Das liegt 2500 Jahre zurück. Je näher der Prophet an den Leuten seiner Zeit ist, desto ferner und fremdartiger klingt er uns. Für mich wird klar, dass ein Lebens- und Glaubensweg ohne den Lebendigen scheitern wird. Wir scheitern da, wo wir Gerechtigkeit und Recht verlassen. Wir scheitern, wo wir Religion als Opferkult praktizieren. Ich gebe einem Götzen eine Gabe, dafür gibt er mir Segen oder Erfolg. Dieses System der Bereicherung macht alles kaputt. Unsere Götzen heute sind keine Planeten. Unsere Götzen sind Profit und Wohlstand. Gott sucht in allen Völkern und Kulturen und auch natürlich in allen Religionen die ihn noch nicht suchen, um sie zum Suchen zu locken, auf den Weg hin zu sich und damit zu Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Der letzte Vers heute, Vers 16. Wenn dann die Leute sich gegenseitig grüßen bzw. segnen im Land, sagen sie, grüßen oder segnen sie sich nur noch bei dem treuen Gott. Und wenn sie schwören, schwören sie bei Gott, der Treue hält. Jahwe sagt, alle Not wird vergessen sein. Ich bereite ihr ein Ende. Das öffnet wieder die Tür für alle, auch die Götzendiener, die Schlürfer der Ekelbrühe, die Profitgierigen, die, deren Tatfolgen so krass beschrieben wurden, alle sollen zu Jahwe umkehren. Die sprichwörtliche Treue des Schöpfers überstrahlt alles. Man sagt nicht mehr Hi, Hallo, Shalom oder Ciao, auch nicht Gott zum Gruße, sondern man grüßt sich beim treuen Gott. Und zur Bekräftigung sagt man bei Gott, der treu ist. Die Treue Gottes wird so bekannt, dass sie zu einer Grußformel wird. Das ist himmlisch, das ist utopisch. Das ist also noch verbreiteter als das Wort des Jahres. Gott ist treu. Und so hat der Treue das letzte Wort. Das soll in deinen Tag hinein klingen. Vergessen sind die früheren Nöte. Verschwunden sind sie vor meinen Augen. Das Licht eines neuen Tages bricht hoffnungsvoll an. Shalom.